Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soul-Sängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Das ist mein zweiter Versuch, das hier halbwegs unfallfrei anzumoderieren, nachdem ich mich eben gerade wahnsinnig verhaspelt habe. Aber es ist auch kurz vor Weihnachten, wenn ihr das hört. Und da verhaspelt man sich öfter mal, weil da ist auch viel los. Und jetzt vergesse ich ihn in der Anmoderation. Ich herzlich willkommen, Joshua.
Ja, hallo. Kein Problem, du. Ich bin nicht nachtragend oder sowas. Ich finde das auch gut, dass wir das hier zusammen machen, aber... Wenn ich dann mal vergessen werde oder etwas später kommt, du hast mich ja gar nicht vergessen, du hast mich in deiner ersten Anmoderation, die Leute wissen es ja jetzt nicht.
Nee, aber das war auch wirklich, ich war sehr holprig.
Ich war gerade sozusagen sehr spät und hätte auch früher, aber es ist überhaupt kein Thema, mein Gott.
Also, passiert, es ist ja auch, na, es ist halt, ich habe das ja eben gerade schon gesagt, es ist kurz vor Weihnachten.
Ja.
Und da ist erfahrungsgemäß, obwohl eigentlich nicht so viel los ist, ist viel los.
Es, oder? Ist echt. Und ich, genau unter diesem Aspekt verbuche ich dann auch gerade deinen ersten Versuch. Du hast ja sowas gesagt wie viel Trubel und so vor Weihnachten und wolltest dann den Ball zu mir rüberspielen. Hast du jetzt sehr gut gemacht. Und ich würde mal darauf eingehen und sagen, ja, es ist eine ganz, ganz komische Zeit, weil alle so sagen, weil ich glaube, es gibt diese zwei Lager. Ich mag eigentlich immer so Lager aufmachen nicht. Aber ich glaube, das gibt es ja bei vielen Dingen irgendwie, dass so ein Klischee-mäßig mit der Realität doch auch irgendwie mehr überschneidet, als den Leuten lieb ist. Und ich glaube, vor Weihnachten gibt es diese zwei Lager, die so sagen, nicht nur ich liebe Weihnachten, ich glaube, das sagen sehr viele, aber die auch sagen, ich liebe Weihnachten und komme da auch stressfrei durch. Und da bin ich zum Beispiel immer in dem Lager, wo ich so sage, wie geht das? Ich bin auf der anderen, ich bin in dem anderen Lager. Für mich ist das echt eine richtig trubelige und nochmal stressige Zeit.
Ich muss halt vor allem jetzt die letzten Tage vor Weihnachten, ich muss noch so Geschenke, so Mitbringsel so für Familien und so weiter holen. Und vor allem, jetzt muss man dazu sagen, Magnus hat ja, also zumindest väterlicherseits, eine riesige Familie. Und ich muss da ganz viele Sachen einpacken. Und der Einpackaspekt, der Part, der liegt klar bei mir.
Oh.
Und das ist halt auch irgendwie, das heißt, ich werde bevor wir losfahren, kurz vor Heiligabend, werde ich halt einfach ohne Ende so Kleinkram verpacken. Und das kenne ich halt.
Mm.
So, das, I know. So, das heißt, so richtig stressig ist es nicht, aber so ein bisschen Kleinscheiß muss ich man halt irgendwie immer noch machen. Und dann kollidiert das mit so ein paar Terminen, die man halt trotzdem hat, ne? Es ist ja nicht so, dass man dann auf einmal frei hat, also ich zumindest halt nicht, muss trotzdem irgendwelche Sachen doch öfter nochmal machen. Genau. Aber
wie heißt das nochmal so schön? Do-it-yourself-Künstlerin? Ist das das Wort dafür?
Ja, der altmodische Begriff ist, glaube ich, selbstständig. Das heißt ja selbstständig. Das ist so dieser Altherrenspruch zu dem ganzen Thema. So würde ich das wahrscheinlich verpacken. Aber
wie stark wäre das, wenn das in einem Englisch-Deutsch-Wörterbuch, wenn ich da nochmal reingrätschen darf.
Selbstständig.
Wenn das einfach die Übersetzung wäre. Do it yourself auf Englisch. Oh Mann, ey, wir müssen mal so ein, Wörterbuch, so ein kleines Wörterbuch rausbringen, es muss nicht so dick sein, aber so mit Begriffen, so Übersetzung Deutsch-Englisch und was es eigentlich bedeutet. Und dann kommt die eigentliche Bedeutung. Das machen wir mal. Aber ich habe dich unterbrochen, du wolltest was anderes sagen.
Ja, ich wollte sagen, was viel cooler ist, und da werdet ihr natürlich dann, ich würde sagen, im Februar werdet ihr dann wahrscheinlich erfahren, ob das alles so gut geklappt hat, wie es soll oder nicht. Oder mit mir gemeinsam scheitern oder am Scheitern teilnehmen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass alles super geklappt hat. Letzte Woche war halt noch richtig der Krimi, weil Magnus und ich Urlaub gebucht haben für Januar.
Das ist nämlich
die große Ankündigung. Ich werde im Januar einfach hart Urlaub machen. Aber das Tolle ist, ihr kriegt das gar nicht mit, weil es gibt trotzdem Folgen.
Ey, das ist so crazy, wie diese Maschinerie hier läuft, ne? Es ist einfach recht
genau,
heftig.
Auf jeden Fall, ich mache Urlaub. Wir machen auch richtig, richtig exotisch Urlaub. Also nicht, alle fahren ja nach Thailand oder so gerade.
Mhm.
Und wir fahren nach Sansibar.
Ey, das ist, du hast mir schon erzählt, ich könnte immer wieder aufflippen. Das ist halt richtig, richtig cool. Ist
richtig geil.
Ja, ist also richtig, ein cooles Ziel. So.
Ja, es ist wirklich sehr schön. Es hat, glaube ich, unfassbar tolle Strände. Was mich absolut überzeugt, das Hotel, wo wir sind, da wohnt ein kleiner Affe.
Wow.
Und der klettert und macht da Quatsch und klaut Leuten das Essen und so weiter. Das finde ich wahrscheinlich am ersten und zweiten Tag richtig lustig, am dritten nervt er mich. Aber auf jeden Fall freue ich mich schon sehr auf den Affen und ich habe mir schon vorgenommen, dass meine Begrüßung in diesem Hotel sein wird. Where's the monkey? Nein, aber das haben wir gemacht und das war letzte Woche wirklich ein Krimi, weil wir waren zugegebenermaßen ganz schön spät dran mit Urlaub buchen dafür, dass wir im Januar weg wollten.
Stimmt.
Haben es vorher aber auch irgendwie nicht so richtig hingekriegt, beziehungsweise nicht hingekriegt ist fast falsch gesagt. Es gibt ja Leute, die finden Urlaub buchen richtig geil. Und
ja, stimmt.
Ich bin erschlagen. Ich habe gar keinen Bock, mich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Und das ist ja dann halt auch oft so, du hast irgendwie so fake schöne Fotos und musst dir x Bewertung noch angucken, um einzuschätzen, ob das wirklich so schön ist oder ob da einfach 12 Tage dann Ballermann-Mucke läuft. So.
Ja. Da hatte ich auch eine Frage. Ich meine, wir machen ja heute, das wirst du gleich wunderbar anmoderieren, sowieso so ein bisschen auch Q&A, ohne zu viel vorwegzunehmen. Das machst du gleich wunderbar. Aber eine Frage ich vielleicht vorweg, die man auch ein bisschen vorwegstellen kann, weil sie woanders herkommt, nämlich genau, würde mich interessieren, wie geht ihr eigentlich, du und Magnus, entweder getrennt oder wahrscheinlich zusammen, auch bei der Urlaubssuche so vor? Also was gibt's so Kriterien? Gibt's so, macht ihr das sehr visuell? Oh, das sieht gut aus und das ist weit, weit weg vielleicht auch. Ist das ein Kriterium? Also wie macht ihr das? Das ist vielleicht auch eine gute Frage
jetzt in dem Kontext. Okay, wir wollen einmal wissen, was für mich urlaubsmäßig wichtig war. Ich glaube, wir sind ja verhältnismäßig schlechte Urlaubmacher.
Und echt? Deswegen, wie meinst du das?
Ja, wir machen leider nicht so viel Urlaub. Jetzt war wichtig, dass wir wollten einfach uns in die Sonne legen und ich möchte halt keinen Actionurlaub und ich möchte auch nicht alle 3 Tage ein Hotel wechseln, sondern ich möchte halt irgendwo hin, möchte mich um eigentlich nichts kümmern.
Ja, verstehe.
Und ich möchte ein bisschen meine Ruhe haben und dass mir keiner auf den Sack geht und dass ich meine Füße ins warme Wasser halten kann, in den Pool und auch gerne in den Strand und dass das Essen am besten so ist, dass ich danach keine Magenprobleme habe. So, und jetzt,
das ist schon mal fair.
Genau, das ist schon mal fair, aber damit fällt auch schon ehrlicherweise ganz viel weg.
Ja,
das muss man auch so sagen. Und wenn man im Januar fliegen muss, dann oder möchte, oder im Februar auch selbst, dann kommst du schon an den Punkt, dass du bestimmte Urlaubsziele nimmst oder nicht. Was zum Beispiel richtig lustig ist, wir waren kurz davor, Bali zu buchen. Bis wir herausgefunden haben, dass in Bali noch im Januar ganz schön doll Regenzeit ist.
Oh ja, stimmt.
Da hätte ich aber im Quadrat gekotzt, wenn ich da angekommen wäre und dann hätten gesagt, so, ihr seid ja lustig, die Flüge waren so billig, weil es ist Regenzeit. nee, aber dann kommst du halt schon an dem Punkt, also wie gesagt, wir grenzen das so ein, richtig gut Urlaub machen kannst du jetzt wahrscheinlich irgendwo so Richtung Thailand, bestimmte Teile von Vietnam. Das ganze Thema Indischer Ozean, also Seychellen, Malediven, Mauritius, die Ostküste von Afrika zumindest teilweise und dann auch gerne so ein paar Ecken in der Karibik oder Mexiko, Mittelamerika.
Ja.
So grob zusammengefasst, das geht im Januar ganz gut, habe ich jetzt rausgefunden. Okay. Also falls ihr noch Tipps braucht, ich mach hier euren Alltours. und dann guckst du halt, was dir wichtig ist und das ist dann so eine Mischung aus: Will man Halbpension, will man All-Inclusive, wie viel Geld möchte man wirklich ausgeben, Bewertung gucken, Fotos gucken und das ist dann am Ende trotzdem so ein kleines Roulette-Spiel, ob man für das Geld, was man ausgibt, was bekommt, was fair ist oder ob man über den Tisch gezogen wird. Wir haben zum Beispiel erst ein Hotel gebucht auf Mauritius, was ganz cool war. Und dann kam aber raus, das ist nämlich auch bei diesen Reisebüros so, dass das eine Error Fare war. Das heißt, es wurde ein falscher Preis angezeigt. Und ich kann jetzt nur mal sagen, genau, also wir haben halt zu einem günstigen Preis gebucht und hätten dann halt, glaube ich, es war ganz gut, es waren 2 Wochen und es war Halbpension und war auch 5 Sterne, richtig schicki.
Wow.
Und ich glaube, wir hätten irgendwie jeder nur 1.200 Euro mit Flug ausgegeben. Das war natürlich halt auch ein Schnäppchen.
Ja.
Genau, aber dann wurde das nicht bestätigt, weil zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich viele Leute auf diese Reise zugegriffen haben und auf einmal hätte die Reise pro Person irgendwas zwischen 6.000 und 7.000 Euro gekostet. Und bei aller Liebe, auch bei den Fotos des Hotels, das wäre es nun wirklich auch nicht wert gewesen. Also ein bisschen mehr, I see, aber mehr nicht. Genau, und deswegen durchlebt man beim Reisebuchen mehrere Krimis, auf
ja,
die Magnus und ich wenig Bock haben, um Magnus zu zitieren mit, ich krieg dabei Plack.
Ja.
Bis wir dann halt was gefunden haben und am Ende war die Auswahl zwischen, genau, zwischen dem Zanzibar Hotel mit dem Monkey und einem in Vietnam. Und ich glaube, wir haben das am Ende dann aber gemacht, weil die Flüge auch Richtung Zanzibar entspannter waren. Ich hoffe jetzt, dass das mit den Visa noch alles funktioniert. Denn,
ach, stimmt, das ist auch ein Thema. Ja.
Das hat alles, also alles eingereicht, aber auf jeden Fall kann man sagen, die Tansanian Immigration Control lässt sich ausgesprochen viel Zeit bisher. Ja.
Ja.
Also es wird auf jeden Fall abenteuerlich. Nur, falls euch nicht wundert, ich bin im Januar einfach weg. Ich werde irgendwo rumliegen. Ich werde jeden Tag mir einen Cocktail nehmen, werde mich irgendwo so in den Pool legen. Dann werde ich einen Pulli stricken, werde ganz viel Nintendo Switch spielen und vor allem ganz viel schlafen. Mehr werde ich dann nicht machen.
Das ist hervorragend. Und nochmal nachgefragt, weil du hast ja so ein paar Kriterien aufgezählt. Du hast
interessiert
Essen.
Das hier überhaupt jemanden? Wissen wir das?
Ja, sicher. Essen, dass es nicht schlecht wird oder so. Seid ihr dann auch so Leute, die sich dann, wenn es so ein Ziel ist, wo man noch nicht so oft war und auch weiter weg und man steigert ja auch so Vorfreude, steigert ihr sich so euch so rein, dass ihr so sagt, auch was machen die Menschen da überhaupt so? Was ist so Kultur angesagt, dass man da nicht völlig auf dem Leim geht oder so? Oder wenn man sagt, wir haben ja auch gar kein Interesse, ist ja auch fein, da einen Aktivitätsurlaub draus zu machen, das ist ja auch bei vielen so, das kann ich auch verstehen, und da so einzutauchen oder so. Wir sind ja eher auf der Hotelanlage, sagt ihr dann, das machen wir gar nicht so oder belest ihr euch auf dem Flug oder und in Richtung Essen vielleicht auch ganz konkret gefragt, was ist da so, was sind da so die Gerichte, die man erwarten kann, also die euch erwarten?
Ich glaube, Zanzibar ist auch so typisch, man sagt ja gerne kreolische Küche, also das ist ja so dieser Mischmasch aus verschiedenen Kulturen plus Kolonialismus. Und da sind aber ganz, ganz geile Sachen bei. Also ich glaube, essen kann man das ja alles gut.
Ja,
wenn man viel Fisch mag, kann ich mir auch vorstellen, dass man, oder habe ich schon gelesen, dass man da eine ganze Menge mitnehmen kann. Meistens haben wir aber auch okay Hotels, immer irgendwas, was allen schmeckt.
Ja.
So, ne, das finde ich halt irgendwie auch gut. Und was das Thema so reinsteigern und informieren angeht, da bin ich, glaube ich, eher so bei Städteurlauben.
Mhm. Ja.
Aber jetzt, da ist für mich auch wirklich einfach, also ich habe wirklich ein Ziel für mich. Ihr kriegt das ja manchmal nicht so mit, wie ich dann vielleicht doch mal überlastet bin oder so. Aber mein Ziel ist wirklich, mich richtig hart zu langweilen.
Ja.
Wenn ich mich nach einer Woche langweile und das Gefühl habe, ich muss mir jetzt irgend so einen komischen Dulli-Markt irgendwo angucken, dann mache ich das total gerne. Aber es kann auch sein, dass ich einfach eine andere Liege auf der anderen Seite des Strands nehme und das ist mir schon Aufregung genug.
Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich glaube, da sprichst du auch was an, was gut ist und deswegen glaube ich, ist es wirklich interessant, auch mal so drüber zu sprechen, ist, weil ich da auch so ein bisschen diese zwei Lager vorhin schon angesprochen habe in der Vorweihnachtszeit. Und ich glaube, bei Urlaub ist es auch so, dass dieses Klischee, es gibt verschiedene Lager, vielleicht nicht nur zwei, aber auch zutrifft von Leuten, die so wirklich sagen, ey, geht mir weg mit Aktivitätsurlaub. Ich komme aus einer stressigen Phase und will, genau das, was du sagst, ich will, so schnell es geht, in einen Langeweile-Modus kommen und den zwei Wochen durchhalten. Und das ist auch völlig legitim und natürlich auch ein sehr, sehr gutes Ziel für den Urlaub. Also kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin zwar eher auch in der anderen Seite oder anderen Lager, wenn man jetzt wieder in Lagern sprechen will, ich mag das auch ganz gerne mal Aktivitätsurlaub zu machen, aber das kommt auch immer darauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch in die Hemisphären fliegen würde, wo ihr hinfliegt, und das sind ja nochmal andere Temperaturen vielleicht auch, und ich bin schon zum Kühlschrank laufen und zurück quasi durchgeschwitzt und dusche das dritte Mal. Das ist natürlich auch eine andere Frage, wo man hingeht. Also wir sind ja auch sehr gern in Europa, Sarah und ich, und sind ja auch jetzt wir werden auch über Weihnachten wieder weg sein in Südtirol, so wo wir letztes Jahr auch waren. Das haben wir uns direkt wieder eingebucht. Das ist auch sehr schön in den Bergen da. Und dann ist es immer so, wir sind auch ganz gern so, wir werden wahrscheinlich Schlitten fahren auch wieder, wenn der Schnee liegt, was wir sehr hoffen. Und das ist, ich habe auch so meine Liebe als erwachsener Mensch zum Schlittenfahren wieder gefunden. Das ist so geil, dass das hat nichts nur was mit kindheitlichen Affinität und sowas zu tun, sondern das kannst du im Erwachsenenalter so einen Spaß dran haben. Wir haben das letztes Jahr schon ein bisschen gemacht. Und also von daher, so ein bisschen Aktivität und raus bin ich eher, aber ich kann so viele Gründe, so wie du sie sagst, und oder unter welchen Aspekten, das ist ja eher kein Grund, sondern Aspekt, man sich Urlaub auswählt und dann auch in welcher Region, so gut nachvollziehen. Und das Schöne ist ja, im Laufe seines Lebens, wenn man dann ein paar Urlaube macht, kann man ja auch immer wieder neu gucken, was ist denn eigentlich so. Also wenn man jetzt sagt, ey, ich habe jetzt 10 Urlaube hintereinander gemacht, wo ich nur mich gelangweilt hatte, ich hätte mal vielleicht auch Bock im Sommer, je nachdem, wie dann der Kontext ist und wie viel Stress es vorher war, keine Ahnung, mal einen Wanderurlaub auszuprobieren oder sowas, muss man ja nicht gleich übertreiben. Ist ja immer möglich, so.
Ja, klar.
Da muss ich ja nicht sein Leben lang festlegen, aber es ist schon.
Ich glaube, es ist genau, also für uns ist halt einfach, ich merke das, also ich mache zu wenig Hängebauchschweinchenurlaub und das muss ich jetzt machen.
Sehr gut.
Ich muss einfach nichts tun. So, das ist auf jeden Fall der Plan. Aber ihr habt euch schon gewundert, okay, jetzt die reden wirklich sehr viel Nonsens. Das hat gar nichts mit Musik zu tun.
Das stimmt.
Weil es hat gleich umso mehr mit Musik zu tun, denn wir haben eine Q&A-Folge. Für die im Englischen neu sind, Q&A heißt Question and Answer. Also, ihr fragt uns was und wir beantworten das. Und wir haben in der letzten Woche von euch Fragen gesammelt. Das heißt, das hier ist eine Folge mit und nur für euch.
Ja, das ist...
Wir gucken mal, wie viel wir schaffen, oder?
Also es ist Wahnsinn, was da zusammenkam. Ja, auf jeden Fall. Wir gucken, was wir schaffen. Und es sind so gute Fragen dabei. Unglaublich.
Wo fangen wir damit an,
Joshua? Ja, das ist eine hervorragende Frage. Ich finde... es gibt da auch Fragen, die an was anknüpfen.
Mhm.
Und da ist mir eine direkt, als du mir das weitergeleitet hast, mir direkt ins Auge gefallen. Und zwar gab es natürlich auch gerade, die ist noch gar nicht so lange her, die Story, eine Gegebenheit für dich, die natürlich also out of the words quasi ist. Nämlich, dass sie eine unfassbar grotesk geile Gitarre einfach so zugekommen ist.
Stimmt.
Und da gibt es eine Anschlussfrage, wie denn eigentlich deine Gibson ist und wie es wahrscheinlich auch, wie sie sich gerade so macht und ob du noch was hast machen lassen. Also wahrscheinlich.
Ob sie die Probezeit schafft, genau. Meinst du? Also ich kann jetzt sagen, ja, sehr gute Frage auf jeden Fall. Ich kann sagen, ich habe diese Gitarre wiederbekommen von meinem Gitarrenbauer Martin Trompf. Und der hat sie im Prinzip einmal nur so ein bisschen so gesetupet, so wie man also ein Setup gemacht, wie sagt man das denn, eingestellt so ein bisschen.
Kommt auch ins Wörterbuch.
Ich glaube, irgendein Kabel bei einem der Tonabnehmer war verrutscht. Ah, okay. Und das hat er irgendwie gelöst. Gitarre, mega geil, wie aus dem Laden. Was man aber noch machen muss, dadurch, dass die nicht so viel gespielt wurde, man muss die, wie würde ich sagen, ein bisschen frei spielen. Das heißt, ich muss die halt jetzt sehr viel spielen, damit sie auch ein bisschen gespielter klingt.
Ja.
So. Und das hat man halt bei Gitarren, die länger nicht so viel gespielt worden sind. Deswegen ist das manchmal eher lustig, dass man sich Gitarren holt, die fast so ein bisschen abgeschrabbelt sind. Weil da dann doch ein bisschen mehr Leben automatisch drin ist. Und so müssen wir jetzt erstmal das Leben so ein bisschen... Wir müssen sie ein bisschen reanimieren, sage ich jetzt mal.
Super, aber es klingt hervorragend.
Das ist so, aber alles gut, alles super. Also auch jeder, dem ich die gezeigt habe, war so, boah, krass.
Mega, ja, ey, nach wie vor auch die Bilder, die ich gesehen habe. Ich habe sie noch nicht live gesehen. Das wird sich aber, das können wir auch schon mal verraten, in dieser Woche ändern. Aber da kommen wir später nochmal zurück. Also das ist eine super Frage. Und dann hatten wir ja auch öfter ich würde mal sagen, vor allem in den Folgen des letzten halben Jahres, so ab Mitte des Jahres, öfter mal das Thema auch Streaming und so weiter und so fort. Und da gibt es eine unglaublich gute Frage.
Ja.
Und die lese ich einfach mal genauso vor, wie sie gestellt würde. Und da kannst du nämlich, glaube ich, als Expertin richtig gut drauf einsteigen. Sie lautet, stimmt es, dass Tidal weitaus fairer ist als Spotify, was das Bezahlungsmodell für die KünstlerInnen angeht, und was eure Erfahrungen hierzu sind, würde mich sehr interessieren.
Ja, da hole ich jetzt erstmal auf. Also, wie viele von euch wissen, ist das Thema Streaming ein Reizthema für die allermeisten Musikschaffenden, weil es für die allermeisten nicht so super funktioniert und nicht so viel Geld bei hängen bleibt.
Richtig.
Was wichtig ist, zuallererst, dass die Streaming-Anbieter unterschiedlich gut oder schlecht zahlen. Also man kann festlegen, dass zum Beispiel der Marktführer einer derjenigen ist, die tatsächlich am schlechtesten zahlen.
Ja.
Und dass zum Beispiel allein Apple Music schon besser zahlt und Tidal aktuell mit circa einem Cent pro Stream am besten. Mhm. Das erstmal so festgehalten. Und dann gibt es noch eine weitere Besonderheit und das ist auch für Tidal ganz wichtig. Es gibt sehr komplexe Abrechnungsmodelle.
Ja.
Also bei Apple und auch bei Spotify, im Prinzip eigentlich im Moment bei allen, herrscht das sogenannte Pro-Rata-Abrechnungsmodell. Das heißt, alle Erlöse von diesen Abos werden gesammelt,
ja,
und anteilig an den erfolgreichsten KünstlerInnen, die kriegen halt am meisten und danach immer nach unten gestaffelt weniger. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht erstmal fair und man würde denken, dann kriegen ja alle genug. Das Problem ist aber, das führt dazu, dass euer Abogeld auch an Künstler geht, die ihr überhaupt nicht hört.
Richtig.
Also das kann zum Beispiel sein, ich nehme jetzt mal mit Absicht etwas Kontroverses. Es kann zum Beispiel sein, obwohl ihr totale Feministinnen seid, dass euer Abo-Modell oder euer Abo-Betrag ganz viel Rammstein finanziert.
Ja.
Obwohl ihr das gar nicht möchtet.
Richtig.
Und deswegen wird seit einer ganzen Weile auch diskutiert, ob man das nicht fairer gestalten kann. Und zwar user-centric heißt, die Künstler, die ihr hört, kriegen euer Abo-Geld.
Ja.
Gibt mehrere Studien dazu, die halt rausgerechnet haben, dass das vor allem für die kleineren und unabhängigen KünstlerInnen viel besser funktionieren würde. Und ich würde auch denken, für uns wäre das auf jeden Fall ein Gewinn, wenn das so wäre. Und ich finde ehrlicherweise auch, wenn ich Konsumentin bin von irgendwas, dann möchte ich halt schon die Sachen damit finanzieren, die ich auch höre.
Ja, ne?
Also ich möchte schon eigentlich gerne ein bisschen transparenter haben und wissen, was ich da eigentlich bezahle oder nicht.
Ganz genau, ja.
Und das ist nämlich die Besonderheit, wenn man bei Tidal nämlich dieses HiFi Plus Abo hat.
Mhm.
Das ist nämlich einmal, dass man eine bessere Soundqualität hat, das ist auch ein bisschen teurer. Dann werden halt auch alle Künstler nach dem User-Centric-Modell finanziert.
Ja.
Ich kann tatsächlich bei uns im Detail nicht sagen, wie groß der Unterschied ist, weil tatsächlich unsere Musik doch noch am meisten bei dem Marktführer gehört wird.
Mhm.
Und noch nicht so viele Leute Tidal nutzen, wie sie vielleicht könnten.
Ja.
Aber genau, und da muss man auch noch sagen, so Abrechnungen, die man kriegt, die können kilometerlang sein.
Ja.
Und man versteht da wirklich wenig zu irgendwelchen Bruchcent-Beträgen.
Ja.
Aber so ist im Prinzip das Modell von Tidal und so kann man erstmal sagen, wenn man eine bewusste Konsumentin ist oder ein bewusster Konsument, dann hilft das schon, da manchmal so am Start zu sein oder auch manchmal zu gucken. Man kann das einfach googeln und sagen, welcher Streamingdienst bezahlt KünstlerInnen am besten. Da findet man eigentlich ganz gute Infos zu und man kann so festhalten, ja, Tidal ist im Moment derjenige, der am besten zahlt und am fairsten abrechnet.
Ja. Sehr gut, gut beantwortet. Und auch interessant, dass du das mit dem HiFi Plus angesprochen hast, denn das ist von dem oder derjenigen, die die Frage gestellt hat, ist das nämlich auch so, dass sie so ein Abo hat, was ja grundsätzlich schon mal gut ist. Also von uns beiden kriegst du gerade, siehst du nicht, aber kriegst du einen Daumen hoch.
Du kriegst Pluspunkte.
Sowohl für die Frage als auch, dass du da so bewusst mit umgehst. Also für KünstlerInnen wie uns und Projekte wie uns, ist das eine sehr, sehr gute Wahl. Und eben und das, was du schon gesagt hast, noch mal wiederholen, weil ich es so wichtig finde, ohne das jetzt zu weit ausweiten zu wollen, allein bei dieser Frage, aber dass man Sachen mit bezahlt, gegen die man vielleicht auf politische Einstellung oder was auch immer komplett konträr ist. Und das kannst du einfach bei Spotify, Apple Music und wie sie alle heißen, überhaupt nicht nachvollziehen, wo das Geld hingeht. Und das kann eben sehr, sehr gut sein oder ist real, dass das eben auch Bands, ja, du hast ein gutes Beispiel genannt, muss ich dir nochmal sagen, finanziert. Und das, da ist Tidal auf jeden Fall eine gute Sache. Zwei Sachen, die in diesem Kontext nicht verwundern, ist, natürlich gibt es die großen Marktführer und dass man von Tidal noch nicht so viel gehört hat, aber es ändert sich ja vielleicht jetzt auch gerade, wie gesagt, man kann es auch einmal googeln, hat natürlich auch was damit zu tun mit der Marktstärke der anderen.
Voll.
Und genau, das zweite habe ich jetzt vergessen, aber wir haben auch genug dazu gesagt, war glaube ich nicht so wichtig. Dann würde ich mal weitermachen mit der nächsten Frage und zwar, da wir haben es wirklich aufmerksame ZuhörerInnen, es es freut mich total, also wusste ich natürlich schon immer, aber wenn man nochmal so konkrete Fragen hat, deswegen hier, ne, Leute, wir haben eigentlich, du und ich, wir haben eigentlich auch sehr regelmäßig über das gesamte Jahr, jetzt vielleicht nicht in jeder Folge, aber schon sehr regelmäßig, den Call to Action gemacht, dass wir gerne mit euch im Austausch sind und euch auch kennenlernen wollen. Und über solche Fragen, erstmal kann man so, kriegt man so ein ganz direktes Feedback, da ist wirklich jemand, der uns hört und man lernt euch über die Fragen auch kennen, das finden wir richtig, richtig cool. Und dann eben auch, wie aufmerksam ihr tatsächlich seid. Denn es gab ja mal eine Folge, wo du erzählt hast, dass du und Magnus einen Podcast mit 93, mit den Kollegen ja. von 93 aufgenommen habt. Und da ist eine Anschlussfrage auch wieder, ähnlich wie bei der Gibson. Wie läuft es denn mit dem Song für 93?
Ja, wie soll man sagen, nicht so gut.
Okay. Nein,
also erstmal, genau, wir haben mit einem befreundeten Fußball-Podcast, sage ich jetzt mal, mehrere Folgen gemacht und wir haben vor allem eigentlich über Tom Astor sinniert. Ja. Tom Astor, ich würde sagen, er macht LKW-Country und da kam dann die Idee auf, wir sollen auch ein LKW-Country-Lied Tom Astor-mäßig für 93 machen. Haben wir auch total Lust zu, aber das ist ehrlicherweise ja so in Tourvorbereitung und Tour selber ein bisschen hinten über gekippt und ich habe dann in der Zwischenzeit auch noch ganz schön viele Videos gedreht. Das Ding ist, ich glaube, Magnus hat auf jeden Fall schon eine Idee gehabt, der hat mir nämlich auch schon mal was vorgespielt, aber wir müssen es einfach fertig machen. Und das ist also, ich glaube, daran hapert es ja manchmal. Aber ich würde sagen, es ist aufgeschoben, nicht unbedingt aufgehoben.
Ja, okay. Sehr gute Antwort. Damit ist die Frage auch beantwortet. Ey, ich habe das hier nochmal parallel gerade durchgescrollt. Was sind das denn für geile Fragen? Leute, und manche sind auch wirklich sehr, wirklich, da muss man aufpassen, dass man nicht zu intensiv antwortet. Also die haben so einen ernsten. Naja, auf jeden Fall, was nervt euch am Musikbusiness am meisten, gebe ich diese Frage einfach mal genauso weiter.
Oh nee, warte, beantworte du die doch erstmal.
Ja, oh, stimmt. Du hast jetzt auch gerade viel beantwortet.
Sag ich du könnte mal. Auch mal. Ich kann so viel auf. Ehrlicherweise könnte ich eine ganze Menge aufzählen, was mich da nervt, am meisten auch. Aber
pass auf, dann schmeiße ich mal eine nächste Frage mit rein. Und zwar, weil ich glaube, dass zumindest ich, wenn ich jetzt die erste Frage hier beantworte, dass ich sie damit gut auch mit beantworten kann. Und das ist nämlich, findet ihr, dass schlechte Musik erfolgreicher ist als gute? Es ist natürlich sehr gute Frage, weil man kann jetzt sich als antwortende Person auch richtig reinreiten. Also in Kombination, jetzt nur für mich persönlich, ich beantworte jetzt ja gerade, was nervt euch am meisten am Musikbusiness, würde ich sagen, dass ich das nicht pauschalisieren würde, dass schlechte Musik erfolgreicher ist oder erfolgreicher auch gemacht wird von Agenten und Managern und so weiter und so fort und Labeln und so weiter. Als gute, das würde ich nicht auf jeden Fall als Pauschalisierung, als Antwort, als Ja machen, auf gar keinen Fall. Denn da gibt es einfach auch zu viele gute Beispiele, dass eben auch wirklich handwerklich gute Musik wirklich gut auch zu Recht erfolgreich ist. So.
Ja.
Hatten wir auch, glaube ich, mal in der, die Folge ist noch gar nicht so lange her mal besprochen. Was ich aber schon tendenziell finde, ist, dass manchmal schon von Anfang an schon bei den, wenn, es geht ja manchmal so los, das, was Magnus und du ja auch oft machen, diese sogenannten Co-Writes, über die wir auch in einer Folge oder Songwriting-Workshops oder sowas, wo es wirklich so geht, für den oder die Künstlerin sollen jetzt MusikerInnen oder SongwriterInnen sich zusammensetzen und das Ziel ist schon irgendwie einen Number-One-Hit oder sowas zu kreieren. Und es gibt so Branchen innerhalb der Musik oder Sparten innerhalb der Musik, ich will jetzt speziell keine Ketten nennen, aber da ist es von Anfang an diesen Prozess darauf zugeschnitten, Thema egal, also vielleicht nicht ganz egal, man würde wahrscheinlich sich von manchen Themen, die zu extrem sind, abgrenzen, aber trotzdem, dass der Fokus wirklich ist, das muss ein Hit sein und manchmal ist das dann so, da wird einfach sehr viel auf Quantität geschrieben, von vornherein, soll auch so, also es ist gar kein Vorwurf an SongwriterInnen oder sowas, die werden ja gebucht dafür, das ist deren Job und die machen dann einen Tag lang oder zwei Tage lang oder sowas wirklich nur Quantität und es geht nicht am Ende um Qualität, weil irgendwie dann so eine Marketing Geschichte hinterhängt, die so groß genug ist, dass sie das Ding schon groß kriegen, aber es muss halt für bestimmte Sachen muss es triggern. Das
genau,
ist von vornherein klar.
Nämlich würde ich einmal einhaken. Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es nicht um Qualität geht, aber ich glaube halt, wenn du diese typische Hit-Songwriting-Maschinerie machst, also wenn du wirklich versuchst, gezielt etwas sehr streamingfreundliches Radio angesagtes oder so zu schreiben, dann hast du da halt mehrere, ich sage jetzt mal so Kästchen, die du für dich abhaken musst.
Ja.
Und damit ist es dann, na also das heißt auch nicht, dass die Sachen schlecht werden, aber ich finde schon, dass man, und das, man muss ja nur so große Playlisten sich manchmal anhören oder auch im Radio, dass dann viele Sachen schnell ähnlich klingen.
Richtig.
Also, und ich glaube, das hast du schnell, aber natürlich ist dann, also eine Hook muss ja trotzdem funktionieren und eine Hook musst du ja erstmal schreiben können. Ich glaube, das ist schon so ein Ding, aber es ist halt vielleicht ein bisschen was anderes. Und gleichzeitig finde ich ja aber auch, nehmen wir mal eins meiner liebsten Beispiele, nimm dir sowas wie No Roots von Alice Merton oder nimm dir auch meinetwegen Rolling in the Deep von Adele.
Ja.
Das sind beides Hits, ohne dass ich das Gefühl habe, dass sich da irgendwie ein Co-Writing-Team so hitmäßig hingesetzt hat, sondern
stimmt.
Die haben erstmal versucht, einen handwerklich sehr guten Song zu schreiben.
Ja.
Und dieser Song macht dann halt mit Menschen was, weil da einfach Elemente drin sind, die Leute berühren oder catchen oder irgendwas mit einem machen. So, ne?
Ja.
Das ist für mich eine ganz andere Art und Weise heranzugehen und trotzdem erfüllt es halt beide Sachen. Und bei diesen Hit-Songwriting-Camps oder so, oder wie du es ausgedrückt hast, oder sagst, dass es mehr auf Masse geht, da ist es halt, glaube ich, es ist halt ein bisschen kurzlebiger.
Mhm.
Ne? Und ob da jetzt irgendwas bei herauskommt, was wirklich am Ende richtig krass bleibt, das ist fast eher so eine Art Nebenprodukt.
Mhm.
Würde ich jetzt denken.
Ich glaube,
es ist einfach ein bisschen was anderes.
Total, hast du vollkommen recht. Ich glaube, worauf ich auch ein bisschen hinaus wollte und habe es schlecht kommuniziert, ist, es gibt schon so Sachen, ich würde mal einfach unterstreichen, dass, oder nee, ich weiß es auch, dass zum Beispiel in unserem Kontext, also du und ich und auch Magnus und für die ganzen Leute, mit denen wir schreiben und unsere Band, das sind alles Vollblutmusiker, die mit dem Herzen dabei sind, sonst würden wir uns diese Entschuldigung, die Ausdrucksweise, selbstständige Scheiße nicht antun in diesem Business, glaube ich.
Scheiße.
Und ich glaube, manchmal werden einfach Sachen erfolgreicher und da kann man ganz konkret auf diese Fragen antworten, wo man sich so denkt, warum läuft denn jetzt diese Scheiße im Radio? Das denken sich sehr, sehr viele aus diesem Business, die mit Herz und so dabei sind und auch gute Sachen machen, die aber einfach nicht massentauglich aus welchen Gründen auch immer vermarktet werden können vielleicht auch und eben nicht, manchmal geht es noch gar nicht darum, die eigene Musik oder nicht meine Musik, das denken wahrscheinlich auch viele, halten das für besser, das ist ja auch sehr menschlich, aber manchmal denkt man auch, warum nicht befreundete Bands, ne, die super krass irgendwie geile Sachen produzieren und alles eigentlich da liegt, um zu sagen, greift doch einfach nur aus diesem Portfolio zu, habt ihr mega geile Musik mit Herz und mit geiler Message und so. Und da spiele ich so ein bisschen, gedanklich bin ich jetzt, damit ihr folgen könnt, auch so ein bisschen bei Ballermann-Mucke.
Oh Gott,
weil ich so denke, das ist wirklich so ein Ding, wo ich so denke, das ist finanziell für viele Leute, die daran geschrieben haben und auch die KünstlerInnen, die damit auftreten, sehr, sehr lukrativ und da denke ich manchmal wirklich, das ist nicht dieses mit, für mich zumindest jetzt ganz persönlich, ne, man kann ja dazu stehen, wie man will, aber für mich ganz persönlich, eben deswegen habe ich diesen großen Topf aufgemacht mit Herz dabei und so, ist das nichts, was so verbunden ist mit meinem musischen Herzen, so.
Das ist halt wirklich Business dann eher.
Genau.
Ne? Also ich meine, es ist ja halt auch Business.
Ja.
Ich finde, wenn ich da so kurz drauf eingehen kann, ich finde nicht, dass man pauschal sagen kann, dass schlechte Musik erfolgreicher ist als gut. Also ich würde mich der da anschließen. Aber ich glaube, dass es ganz, 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 ganz viel tolle Musik gibt, die nicht so erfolgreich ist, wie sie eigentlich sein könnte, weil es an ganz vielen komischen Bedingungen hapert, weil halt irgendwie Gatekeeper diese Musik nicht zugänglich machen. Ich finde halt auch, was ich bei diesen ganzen so Streaming-Zusammenfassungen, diese Spotify-Rapped-Geschichten und so weiter, die jetzt neulich alle so kamen, ich habe das sehr bewusst nicht geteilt, weil ich habe nicht Millionen von Streams so und warum soll ich dann meine Zahlen zeigen? Ich finde es halt auch dieses Zahlen-Hinterhergerenne irgendwie dumm. Ne? Also ich finde, das sagt nichts über Wertigkeit von Musik aus und man vergleicht sich halt immer, das ist so ein ich sage das jetzt ganz doof, das ist so ein öffentlicher Schwanzvergleich, den ich einfach nicht verstehe auch. Mhm. Aber was ich halt interessant fand dabei war, dass man teilweise Acts gesehen hat, die international unterwegs sind und die haben dann irgendwie ja solide 6 bis 10 Millionen Streams so auf ihren Sachen. Und dann siehst du da aber vereinzelte Künstler bei, die irgendwie, finde ich, sehr generische, langweilige Popmusik machen, die dann halt in diesen Playlisten so rumdudelt und die halt einfach beschmissen werden mit Streams, ne? Also irgendwie dann hier 30 bis 50 Millionen. Und ich denke mir so, das macht für mich ein komisches Bild auf. Das hat für mich nichts, weißt du, so ein, durch diese Zahlen kommt man ja überhaupt in die Frage, ob man das miteinander vergleichen kann und vielleicht auch inhaltlich vergleichen kann, was ich total gefährlich finde. Mhm. Und das finde ich, das sieht man schon irgendwie. Also es gibt, finde ich, sehr viel bessere Musik, als wir manchmal alle denken, wenn wir das Radio anmachen. Und ich glaube halt auch oft, dass man die Hörerschaft ganz schön unterfordert. Also wenn ich mir so ein paar Sachen, vor allem so zwischen den, ich mache jetzt die alte weiße Frau, so zwischen den 60ern und 80ern so anhöre, da waren schon ganz schön kantige Sachen bei. Oder jetzt neulich, wo wir bei Sting waren, der ja nur Hits hat, die aber ja auch doch ganz schön ausgecheckt sind alle.
Voll.
Dann finde ich, dass man auch die Hörerschaft ganz schön unterfordert. Also die sind ja nicht alle dumm.
Nee. Komplett.
Also ich sag ganz bewusst nicht alle, viele, aber nicht alle. Nein, also wenn Sting massenkompatibel war und Queen und wie sie alle heißen, dann also ich, ne, nicht alles, also es gibt auch einen Song, das ist völlig okay, wenn er mal mehr als 3 Akkorde hat.
Ja, richtig. Wir sind jetzt so ein bisschen auch eher noch, glaube ich, auf der dieser zweiten Frage, ne, jetzt eher schlechter als gute Musik erfolgreicher wird. Wär das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja total interessant. Du hast ja eigentlich auch einen Bogen geschlagen zu viel Zahlen, sagen nichts über gute Musik aus oder so. Deswegen findest du diesen Vergleich doof und da kann ich mich 100% anschließend. Findest du, das sind Tendenzen oder neue Tendenzen, wo man die zweite Frage, die ja auch im Raum stand, nämlich, was stört euch am Musikbusiness? Ist das etwas, was dich am Musikbusiness stört oder gibt es da ganz, ganz andere Sachen?
Nee, ganz klar. Also ich glaube, ich kann das schon, also die Überleitung finde ich ganz gut, weil ich glaube, das kann man, also auch bei sowas wie Social Media Druck und so weiter. Ja. Ich glaube, ich könnte sehr das klar zusammenfassen, aus, dass ich schon sehr das Gefühl habe, dass diese Zahlenvergleichbarkeit und diese Zahlenverliebtheit dem Inhalt von Musik nicht gut tut.
Okay.
Und ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn halt bei bestimmten Musikprofilen oder auch bei Streams nicht daneben stehen würde, wie oft was gehört wurde, wie viele Fans Leute haben, dann würden wir viele Profile uns ganz anders angucken.
Ja.
Aber dadurch, dass angeblich irgendein Profil vermeintlich viele Likes oder Follower hat, messen wir dem sofort irgendeine Art von Qualität bei, die es vielleicht gar nicht hat.
Mhm. Richtig. Na,
und überlegt auch mal irgendjemand, der, weiß ich nicht, es gibt auch so Hausmoody-Influencer, die, also, die halt wirklich, ja, also ich will das jetzt gar nicht so abwertend darstellen, aber ich wundere mich schon manchmal. Es gibt ja wirklich Leute im Internet, die machen aus nichts sehr viel Geld.
Ja.
Und die begleiten nur ihren teilweise auch relativ unspektakulären Alltag und dann halten sie so einen Rabattcode in die Kamera.
Mhm.
Und das würde uns sehr wahrscheinlich sehr viel weniger von manchen interessieren, wenn diese Leute dann teilweise, wenn man nicht sehen würde, wie vielen Leuten das gefällt.
Ja, stimmt.
Und das finde ich schon, das finde ich schon nervig, glaube ich. Also dieses sich ständige vergleichbar machen und dieses Hinterherrennen von Zahlen finde ich irgendwie doof.
Ja. Wir können ja nochmal so, jeder so seine, ganz schnell, damit wir die Frage auch abrunden können, seine Top 3 in einem Satz vielleicht pro Item, wollte ich gerade sagen, Top 3 Sachen, die man wirklich am Business scheiße findet. Willst du anfangen oder soll ich?
Mach du mal.
Also erstens, ich finde es immer noch, es bessert sich, aber Casa Rammstein und so weiter und so fort, das Fass machen wir jetzt aber nicht mehr auf, aber so ganz prinzipiell ist dieses Business immer noch, finde ich, sexistisch.
Ja, toxisch mit sexistisch, ja.
Genau. Da ging es ja jetzt Casa Rammstein, so Band oder ein Bandmitglied gegen und mit Fans und so, aber auch innerhalb des Businesses, ich will jetzt auch mal davon ganz bewusst weg, wir hatten das Thema auch in etlichen Folgen, also jetzt nicht Rammstein, sondern so Sexismus innerhalb der Branche in unseren Podcast-Folgen, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ist es auch so, dass es immer noch dieses alte weiße Männerdenken ist? Es bessert sich, aber es bessert sich nur langsam. Kleiner Nebeneffekt, dann bin ich auch beim Punkt 2 oder du machst vielleicht mal deinen ersten Punkt, ist bei den Sidemen und Sidewomen, zumindest nehme ich das hier so in Deutschland wahr, gibt es absoluten, sehr, sehr guten Trend, dass krasse MusikerInnen, ganz bewusst so gesagt, immer mehr in den Vordergrund rücken und zwar völlig zu Recht, zu 100% zu Recht. Und das ist eine gute Tendenz auf Sidemen und Sidewomen-Niveau oder gesprochen. Aber was so die Front angeht, sind wir immer noch, würde ich sagen, das stört mich auf jeden Fall am Business. Was ist so bei dir?
Also würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ob das jetzt so Top 3 ist, bestimmt auch. Mhm. Aber ich kann da einfach noch mal was hinzufügen. Ich glaube, was halt ein großes Problem ist, dass die Anzahl der zu bewältigenden Aufgaben als KünstlerIn zunimmt und komplexer wird und vom Musikmachen doch gerne mal abhält.
Sehr gut.
Mhm. Und das kann auch bei allem Spaß an Musik, das kann ganz schön anstrengend sein. Mhm. Und es kann ganz schön viel Energie ziehen, weil man sich um so viele Sachen kümmern muss und ja auch viel Verantwortung hat.
Voll.
Und das ist schon doll. Mhm. Da bleiben auch, glaube ich, viele tolle Projekte ganz schön auf der Strecke, weil das nicht jedermanns, jeder Fraus Sache ist.
Ja, richtig. Dann komme ich noch schnell mit dem Punkt. Ich finde, ich muss jetzt auch nicht super zurück zu den Good Old Times, wo man 1,5 Jahre Zeit hatte, sich irgendwo im Studio einzuschließen für ein Album und alle waren happy. Dass sich die Zeiten dahingehend ändern, ist auch irgendwie okay. Aber diesen Druck, das schließt eigentlich an das an, was du gerade gesagt hast, so Social Media zu bedienen und alles Mögliche. Und wann kommt euch das nächste Album? Ah, da seid ihr eigentlich schon zu spät und dann müsstet ihr lieber Singles releasen. Und wann kommt das eigentlich? Ach, ihr habt noch gar kein Video dazu. Und so eine ganze Scheiße. Also dieser Zeitdruck, es ist schon okay, dass sich das im Vergleich zu den Zeiten der Beatles oder ABBA, die sich dann 3 Jahre gefühlt in irgendeinem Haus im Wald eingeschlossen haben, aber dann ja auch delivered haben, geändert hat heutzutage und es wird sich durch KI ja noch mehr ändern, aber ich finde, empfinde das absolut, also wie stark das teilweise zeitlich begrenzt ist und dann eben auch von anderen diktiert wird, die ja eben eigentlich auch die Streaming, eigentlich das, was wir schon am Anfang gesagt haben, die diktieren eigentlich auch, wie schnell man heutzutage sein muss als Künstler. Und Kunst ist immer noch etwas Kreatives und das kann man manchmal zeitlich nicht vorhersagen oder eigentlich immer. Und das stört mich schon auch an dem Business.
Voll.
Ja.
Aber dann haben wir ja eigentlich drei Sachen, oder?
Genau. So.
Wir müssen, glaube ich, Gas geben. Wir haben noch so viele Fragen.
Ja, eine Frage, die daran anschließt, finde ich, weil das ist ja auch die Zukunft. Und das ist nämlich so ein bisschen eine Frage, die Zukunft der die nächsten Generation betrifft. Und zwar, findet ihr, man muss Musik studieren, um das beruflich zu machen?
Ganz klar, nein.
Bin ich voll bei dir.
Braucht man nicht.
Nein.
Kann man auch ganz kurz abkürzen. Man kann das, was man braucht, um Musik beruflich zu machen, sich auch selbst holen. Wenn man das Gefühl hat, man braucht eine Hochschule, damit man darin strukturiert wird, dann ist das total okay. Und auch wenn man das Gefühl hat, dass einen der Zettel, den man damit kriegt, dass der einen weiterbringt, weil man ihn für Dinge gebrauchen konnte, auch. Aber klare Antwort, man muss das nicht.
Richtig. Bin ich auch bei dir. Vielleicht mein Einschub dazu. Es gibt tatsächlich über die, wenn man die, das mit, auch mit großen Musikern, ich glaube, auch von den Rolling Stones hat das jemand gesagt und so und auch Paul McCartney und so, immer in einem Interview hat gesagt, wenn man das mal so über die Jahrzehnte vergleicht, wenn die jungen Leute an ihren Instrumenten rauskommen mittlerweile, was die alles können, weil eben auch die Generation danach, also immer besser im Pädagogischen wurden. Also die wurden ja irgendwo ausgebildet, in den meisten Fällen zumindest, und die ausgebildet haben, sind halt auch immer besser geworden. Das heißt, es geht immer so Peak, dann ist das schon krass, quasi, wenn sie so sagen, was wirklich das technische Können und auch manchmal musiktheoretische Wissen ist, da können sie selbst aus Erfahrung einfach sagen, dass das immer krass viel besser wird als im Vergleich zu denen. Aber sie sagen auch, aber eins wird nie ersetzen, das Herz. Du musst mit dem Herz dabei sein. Deswegen würde ich auch auf diese Frage ganz klar Nein antworten, weil Musik ist eben Kreativität. Kreativität ist, wie doll du auch etwas fühlst. Und das kann das immer. Also wer, genau wie du gesagt hast, wer Struktur braucht, für den ist für eine Hochschule vielleicht nicht, auf jeden Fall kein Hindernis. Aber als Voraussetzung ganz klar nein. So, jetzt haben wir, kommen wir zum nächsten. Und zwar kommen wir mal auch zu uns wieder. Wir können den Ball zu uns spielen. Und das kriegt man, glaube ich, auch ganz gut schnell beantwortet. Wie macht ihr euch vor Auftritten eigentlich warm? Super Frage.
Willst du das für dich zuerst beantworten? Joscha, machst du dich überhaupt warm?
Ja, ich ziehe mich um und dann bin ich warm.
Also ich kann das bei mir sagen, ja, ich ziehe mich auch um, ich schmink mich. Ich habe das eine Zeit lang mal gar nicht gemacht. Mittlerweile habe ich mir schon angewöhnt, wenn ich so meine Me-Time habe und mich fertig mache, dann mache ich so ein paar Gesangsübungen, damit ich warm bin.
Ja. Und ich vielleicht war, ich weiß nicht, ob die auch so ein bisschen haben Richtung Band Warming Up und sowas ist, ob man sich da, man kennt ja manchmal sowas, ne, wie bei.
Wir nehmen uns alle in den Arm. Ja. Alex dehnt sich nochmal ganz doll.
Ja.
Ja, so kann man das sagen.
Genau.
gar nicht so besonders.
Nee. Und dann, oh, das ist auch eine spannende Frage. Was war, wahrscheinlich auf dieses Jahr gesehen oder sowas, vielleicht aber auch ganz allgemein, euer schönstes Erlebnis im Musikkontext?
Finde ich voll schwer zu beantworten. Ich auch. Tatsächlich. Mhm. Kann ich so gar nicht, also es sind so viele Sachen.
Mhm. Ich glaube auch, dass man die Frage so ein bisschen beantworten muss aus unserer Sicht so, das, was wir machen, ist ja auch ein Prozess. Also wenn wir auftreten, dann kann man einzelne Auftritte als was sehr Schönes betiteln. Meistens ist es bei mir zumindest so, wenn man eben solche Auftritte hat, wo die Menschen drumherum, die es organisieren, auch so herzlich sind und so man da auch gerne wieder zurückkommt, dann ist das eigentlich das Gesamte auch schönes Erlebnis. Mhm. Aber manchmal ist es auch sozusagen eine Kombination aus Dingen, die man erlebt hat. Das ist in dem, was
das
wir machen.
Das glaube ich halt auch. Ich würde halt vielleicht eine Sache da so sagen, was mir gerade spontan einfällt. Weil es hat mit Musik so mittel viel zu tun, aber die Musik hat mich dorthin gebracht, dass ich das machen konnte. Das war, als wir Anfang des Jahres Fidschi und Neuseeland waren. Mhm. Und dass meine Musik das mal geschafft hat, dass ich irgendwo in Neuseeland mit wilden Delfinen schwimme, das ist einfach. Das ist immer noch der Oberkracher für mich, ne?
Stimmt, das sind coole Fans.
Das hat im Prinzip ein bisschen nur peripher was mit der Musik zu tun. Aber ohne die und vor allem auch ohne meine eigene, das ist ja eigentlich noch das Besondere an der Sache, wäre ich da ja gar nicht hingekommen. Das war wirklich krass auch.
Hm. Das stimmt. Ja, dann davon ausgehen, also man kann echt gute Bögen schlagen. Welches ist dein Lieblingsvideo?
Auch krass, ne? Wir haben dieses Jahr so viele gemacht wieder. Ich würde ganz ehrlich, also ich sage das ganz spontan, ne? Weil eigentlich finde ich alle ganz toll und jedes so sein eigenes und so weiter. Aber ich glaube, weil das Jahr so anfing und weil das so eine besondere Geschichte war, ich würde das Astronautenvideo nehmen.
What? Das wollte ich auch sagen.
Ich würde wirklich das Astronautenvideo nehmen, weil das halt in der Geschichte so special war und so un-Miu. Und mit dem Song halt auch und dass das im Tatort lief und so weiter, das war einfach, das war geil. Ja. Das war mitunter der schlimmste Videodreh, den ich je hatte.
Weil du so viel hingst, ja.
Ich hing, vor allem am Tropf.
Ja.
Also ich hatte ja solche Schmerzen durch diese Hängegurte. Also falls ihr das Video nicht kennt, ihr müsst es unbedingt angucken. Wir haben bei YouTube zu unserem Song Transients, seht ihr mich, wie ich im Weltraum schwebe. Mhm. Und so ein Feeling, so ein Star-Wars-Gefühl zu haben, im Weltraum zu sein und das sieht halt alles so geil aus, das war halt einfach krass und wir haben ja ewig gebraucht, um überhaupt einfach das Licht einzustellen, damit das am Ende mit dem Hintergrund und mit diesen Sternen und der Sonne und den Reflexionen, dass das da irgendwie alles geil passt. Mhm. Aber das ist, also dass man halt für sich so sagen kann, ich habe ein Video, das ist CGI-mäßig und ich hänge im Weltraum, ich bin ein Astronaut, das finde ich einfach geil.
Mega. Dann möchte ich noch ein Video in den Raum werfen, also die Frage so beantworten. Ich nehme genau das, was du gerade auch gesagt hast, das wäre auch meins. Ich möchte aber, dass ein Video trotzdem geguckt wird und zwar das, was als letztes rausgekommen ist von Nobody Move, nämlich das Video, wo wir alle sagen, eigentlich ist es ein Kurzkinofilm, weil es so krass gefilmt wurde von Kai Otto. Und ihr da so crazy Sachen gefilmt habt. Von daher, also auf die Frage wäre auch Transients, aber ich möchte unbedingt, dass ihr euch das auch anguckt. Deswegen vielleicht ist ja auch Zeit für zwei Videos anzugucken. Gerade an die Person, die diese Frage gestellt hast, wenn du dich dahin auch interessierst Richtung Musikvideos, dann solltest du dir die Zeit nehmen, das auch mal anzugehen. Genau, dann haben wir es eigentlich. Hier ist noch eine Frage, stimmt, die habe ich übersehen. Habt ihr Vorbilder und wenn ja, welche? Kann man das schnell beantworten? Nein.
Oh, ich will ja auch gerade. Also ich habe viele Vorbilder. Ich glaube, das mischt sich ja immer so ein bisschen zusammen, ne? Mhm. Also ich kann auf jeden Fall sagen, das Teenager-Mädchen in mir, Christina Aguilera.
Ja.
Adele.
Mhm.
Auf jeden Fall immer wieder.
Portishead
immer wieder. Amy Winehouse immer wieder.
Mhm.
Mm. Seit kurzem Sylvester Stallone.
Oh, auch sehr gut, ja, auf jeden Fall.
Also ja. völlig random. Ja. Aber ich habe, das ist wirklich, ich bin so Fangirl-mäßig geworden, ne, seitdem ich die Rocky-Filme so geguckt habe für Stichwort Video. Aber es gibt bei Netflix im Moment auch eine Doku über Sylvester Stallone. Und ich kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, macht das. Weil ja. Sylvester Stallone ist wirklich ein bisschen verkannt dafür, weil er auch, ja, wie ich ja so mitbekommen habe, ich habe auch noch Rambo zwischendurch geguckt und da ist auch wirklich sehr viel Blödsinn bei.
Ja, stimmt.
Ein bisschen, also bis auf der erste, würde ich sagen, danach ist es echt ein bisschen komisch. Er hat wirklich viel Blödsinn gemacht, aber vor allem in dieser Rocky-Geschichte oder auch die persönliche Geschichte, die er da so hat als Underdog, der sich selber irgendwann seine Rollen schreiben musste, um überhaupt stattzufinden in diesem Hollywood-Kosmos, finde ich das wirklich eine sehr beeindruckende Geschichte und man kann sich davon eine ganze Menge mitnehmen.
Mhm.
Und zwar auch zu sagen, dass halt wie hat das gesagt? Rejection, ich glaube, was my fuel oder irgendwie sowas. Also aus jeder Zurückweisung hat er dann für sich was Positives gemacht oder noch neuen Antrieb genommen. Und das ist natürlich auch sehr bewundernswert, wenn man das so sehen kann. Und vielleicht hilft dann das. Also
auf jeden Fall.
Ich sage völlig unironisch, sage ich jetzt auf jeden Fall auch Sylvester Stallone, klar.
Ja, warum auch? Also klar, also völlig unironisch. Ich würde da einfach nur einhaken, ich kann das total gut verstehen. Ich würde sagen, für mich so ist einer Jamie Cullum.
Ja, ja, hätte ich auch gedacht.
Also wie man auch so gut für ein Stimmtimbre kann, jetzt keine Person auf dieser Welt was, das hat man, was man hat. Aber ob man singen kann, dafür kann man natürlich was tun, das kann ich leider nicht. Da beneide ich ihn sehr und das in Verbindung mit dem, wie er Klavier spielt, es ist einfach, ich würde neulich mal sagen, dass er technisch der beste Pianist ist, den ich je gehört habe. Das würde er selbst auch nicht sagen. Aber man kann ihm nur zu 100%, das ist so eine Sache, wo man sagt, gute Musik ist zu 100% richtig, zu Recht berühmt geworden durch ihn oder seine Musik und bekannt geworden und auch weiterhin, weil er einfach mit dem Herzen spielt und immer besondere Sachen macht. Ich habe ja auch dieses Weihnachtsalbum vor 2 Folgen oder sowas oder einen Song aus seinem Weihnachtsalbum immer hier als Song der Woche in unserer Podcast-Folge gesagt. Und ich habe es jetzt auch seitdem schon 2-3 Mal nochmal hoch und runter laufen lassen. Oh Wunder. Und ich finde einfach auch im Vergleich zu vielen Weihnachtsalben, die so gemacht wurden, ist das einfach eines der besondersten, die ich kenne und schönsten. Und auf jeden Fall, also er, um das jetzt nicht zu lang zu machen und ich würde gerne noch, ich habe auch noch andere, aber ich würde das jetzt nicht so lang machen wollen hier. Wir müssen dann auch gleich nochmal in unsere Kategorien. Aber wen ich absolut bewundere, weil die eben auch schon viel, viel, viel Hate und Scheiße durchstehen musste und einfach eine der absolut krassesten Stars ist, ist Taylor Swift. Also ich muss jetzt gestehen, ich bin gar nicht so sehr Fan von all der Musik, die sie macht. Aber wie sie es verkörpert und so und wie sie da durch Täler gegangen ist, die wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen wollen und das behauptet hat in einem Business, das einfach ein Haifischbecken ist, hatten wir auch schon das Thema, ist einfach absolut, also da kann man nur und über Jahre hinweg jetzt auch schon, da kann man einfach nur den Hut ziehen und das ist für mich einfach eine krasse Frau.
Finde ich auch.
Ja.
Finde ich auch absolut.
Dann vielleicht eine letzte Frage, weil wir dann auch wirklich alle haben und die leitet wirklich gut über und leitet auch gut ab, denn sie macht so ein bisschen, was ist eigentlich Zukunftsmusik und hat auch wieder was mit uns zu tun. Und sie ist nämlich ganz einfach oder eben auch nicht einfach. Wann ist euer erster Auftritt in 2024?
Also ganz offen gesagt, einmal im April, das kriegt ihr aber nicht mit, weil da sind wir irgendwo in Mexiko, sehr wahrscheinlich.
Ah.
Und dann ab Mai. Das kommunizieren wir aber Anfang des Jahres. Da schieben sich gerade noch ein paar Termine hin und her. Und dann hoffe ich, dass im Sommer noch ein bisschen was passiert. Und dann sind wir vor allem so September, Oktober wieder unterwegs. Wir haben eine wirklich sehr schöne große Festivalbestätigung für ein Jazzfestival im November. Zwinker, zwinker, könnt ihr mal gucken, was das sein könnte. Ist auf jeden Fall super krass. Und da passiert so ein bisschen was. Und wir suchen uns schöne Gigs raus und gucken mal, was noch so kommt. Und freuen uns ganz doll.
Super gut. Und ja, das leitet uns direkt über in unsere bewährten Kategorien. Vielleicht, weil wir heute so musikalisch unterwegs waren, fangen wir heute mal mit dem musikalischen Song der Woche an.
Ja, ich bin ganz klassisch. Ich habe ja gesagt, also es ist ja eine Weihnachtsfolge auch so ein bisschen. Ne? Deswegen ist ja auch so ein bisschen viel Laberababer, damit ihr nicht Angst haben könntet, dass ihr irgendwas verpasst habt, wenn ihr irgendwie Plätzchen backt oder wenn irgendwie noch so ein Hahn aus dem Ofen geholt wird oder so. Ich bin ja ein Weihnachtstyp, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Und für mich kann Weihnachten gar nicht kitschig genug sein. Deswegen steht hier ja auch schon seit Anfang Dezember unser Weihnachtsbaum und Geschenke und Lichterketten noch und nöcher. Apropos, ich muss noch was Lustiges erzählen. Das habe ich noch gar nicht erzählt in diesem Podcast.
Nee, mach.
Ich habe ja so einen coolen Adventskalender von Magnus, ne?
Ja.
Und da war ein Poster drin mit... Das ist so geil. Es ist halt eigentlich so ein Michelangelo basierendes Gemälde, was da drunter ist. Es ist auf jeden Fall, es ist Adele als Jesus.
Ja, stimmt. Du hast ein Bild geschickt. Es ist sensationell.
Es ist halt, also wenn ihr euch gefragt habt, ob der Papst katholisch ist, hier habt ihr es erfahren.
Ja.
Absolute Blasphemie. Aber man kann es auch so zusammenfassen, für mich ist Adele Gott. Insofern darf man auch Abbildung von ihr machen und es ist für mich einfach synonym. Jeder darf entscheiden, wer sein Gott ist. Das ist für mich Gott.
Ja.
Und Adele hängt jetzt über meinem Keyboard und daneben ist ein Poster von Rocky und die gucken mich jetzt immer an, wenn ich übe oder nicht übe.
Geil.
Das ist schlimm, ne? Ja. Und vor allem diese Poster sind halt auch von der Qualität hier ein bisschen... Also sie sehen jetzt nicht komplett aus wie ein Gemälde. Es sieht jetzt so ein bisschen auch aus wie so ein asiatischer 1-Euro-Shop hier bei mir. Ich hab auch eiskalt so eine bunte Lichterkette eh schon hier hängen gehabt. Die hängt jetzt aber direkt über Adeles Heiligenschein.
Okay.
Vielleicht muss ich mal ein Foto davon posten, damit die Leute in etwa verstehen, wie das hier aussieht. Ja.
Okay, das heißt dein...
Mein Weihnachtssong, stimmt, da war ich ja. Ich war bei Weihnachten und Kitsch und so weiter. Und ich lass richtig krachen. Und ich liebe dieses Lied. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich find's super. Last Christmas.
Alright. Ich möchte, natürlich habe ich Jamie Cullum schon mal erwähnt und da bleibe ich auch bei. Aber mein Song der Woche ist von einem Künstler, den du schon angesprochen hast, weil du hast den nämlich gerade live gesehen. Und zwar Sting hat vor Jahren, jetzt schon fast 15 Jahre her, ein super Winteralbum eigentlich, gar nicht so speziell Weihnachtsalbum, aber Winteralbum rausgehauen mit ganz traditionellen englischen Songs, die er neu ganz super geschmackvoll und mit krassen Musikern und so.
Wie heißt das denn? Ist das wirklich gut oder ist das nervig?
Ja, es ist gut und es heißt If on a Winter's Night und es gibt das auch als DVD, wo die das in so einer ganz geilen Kirche da, ich weiß gar nicht, in irgendwelchen irischen, schottischen, englischen, schöner Landschaft eben aufgenommen haben. Und das heißt If on a Winter's Night, das Album. Und ein cooler Song ist Soul Cake.
Mhm.
Mein Song der Woche.
Cool, mein Song der guter Tipp. Kenn ich noch nicht.
Kannst du ja mal reinhören. Und damit sind wir direkt beim nächsten Leckerbissen. Oh, eine Überleitung zum Schwachwerden. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in den Snack der Woche.
Oh, ich kann eine lustige Geschichte erzählen zum Snack der Woche.
Mach
wir
mal.
Hatten jetzt am dritten Advent wieder Freunde bei uns. Liebe Grüße, wenn ihr das hier hört. Und haben hier dick bei uns gekocht. Das war auch irgendwie alles ganz geil. Aber... lass es mich so sagen, wir haben einmal ein sehr deftiges, aber richtig, richtig gutes Wintergulasch gemacht.
Mm.
Ich habe auch, also für alle Tierschützer hier, ich kaufe ja nicht so viel Fleisch und das war mit Abstand die teuerste Kuh, die ich je in meinem Leben gekauft habe.
Und du hast eine ganze Kuh gekauft?
Ja, wenn es der nicht gut ging, dann weiß ich auch nicht. Also das war dann auch wirklich vertretbar. Und dazu gab es Serviettenknödel und dann gab es noch einen Nachtisch mit... Aussage unserer Freundin, Magerquark und ein bisschen Mascarpone. Danach, Also diese Kombi aus dem Essen war dann aber so, dass ich schon auch ein bisschen das Gefühl hatte, ja, weiß ich nicht, als ob ich so ein Paket Ziegelsteine gegessen hatte danach. Mhm. Und nachdem dann auch das Dessert verschlungen war und ich habe noch nicht besonders viel gegessen, hatte sich unsere Runde an Freunden auch schlagartig zerschlagen. Also alle waren dann so auf, wir gehen jetzt nach Hause. Und danach, ich glaube, es war gerade 9 oder vor 9. Ich war einfach so ausgenockt, dass ich einfach schlafen musste. Ich hatte solche Bauchschmerzen.
Oh.
Ich hab das so lange nicht mehr gehabt. Ich habe mich wie so ein kleines, überfressenes Kind gefühlt. Aber ich habe solche Bauchweh gehabt. Und Fun Fact, ich habe immer noch, das hört bestimmt auch unser Bandarzt, habe immer noch richtig so Magenprobleme im Sinne von so leicht angesäuert, Gastritis-mäßig.
Oh.
Ich muss bis Weihnachten jetzt gucken, was ich esse.
Ja.
Fun Fact, ich bin gleich zum Glühwein trinken verabredet. Scheiße. Aber genau, du siehst das Problem, ne? Also Stichwort, mein Snack der Woche, ich sag jetzt einfach mal, man muss auch mal, wie du letzte Woche meintest, man muss sich gönnen können. und dann muss man auch die Konsequenzen tragen. Das so passiert nun mal im Dezember. Das ist ja so. Und wenn man ein bisschen angesäuerten Magen hat oder wenn man sagt, man muss verdauen, würde ich einfach empfehlen, nochmal eine Flasche Cremant hinterher.
Ja, ah, okay. Das ist ein super Tipp. Gastritis Olé. Auf jeden Fall.
Gastritis Olé, das ist auch ein toller Folgentitel.
Ja. Ich runde das Ding ab hier. Und zwar habe ich diese Woche mich mal wie heißt das hier mal? Netflix und Chill, so heißt es. Was hat denn die Couch da zu tun? Aber wahrscheinlich, weil man auf der Couch liegt.
Weil du da drauf liegst.
War es mal ein Snack, der gar nicht so viel mit Weihnachten zu tun hat. Und zwar saure Zungen und so saure Süßigkeiten generell sind bei mir und meiner Frau manchmal sehr hoch im Kurs. Und
sind auch super, wenn man angesäuerten Magen hat, ja?
Ja, genau. Oder man kann ihn dadurch kriegen. Die haben wir uns diese Woche mal gegönnt und so ganz anti dem allen Mandarinen und Lebkuchen und was man sonst so macht. Und das wäre jetzt mal mein Snack der Woche. Richtig ungesund auch, also so, dass mir mal wieder hier ein bisschen auch Applaus zugetragen werden kann. Und würde euch sagen, wenn ihr mal raus wollt aus dem Hamsterrad, der da heißt Lebkuchen, Spekulatius, Zimtsterne und Co. Oder Gastritis, je nachdem. Dann macht ihr mal das. Mal was ganz Saures. Ich bin auf dieser sauren Seite auch gern mal zu Hause. Und das wäre mein Snack der Woche. So, Leute.
Sehr gut. Ja. Guck mal, das war doch jetzt aber eine spaßige Folge zu Dingen, die uns interessieren, die ihr schon immer mal wissen wolltet.
Ja.
Von denen wir auch gar keine Ahnung haben.
Ja.
Und wir hoffen jetzt, dass ihr euch eine schöne Weihnachtszeit macht, dass ihr die nächsten Feiertage genießen könnt.
Ja.
Dass ihr es schön habt, so wie ihr das gerne haben möchtet. Ich finde das eigentlich, glaube ich, wichtig zu sagen bei diesen Weihnachtsthemen, dass jede Art von Weihnachten zu feiern erstmal eine gute Art ist, wenn man das so machen möchte, wie man es macht.
Mhm.
Wenn ihr das Gefühl habt, jemand ärgert euch, dann dürft ihr auch gehen.
Ja.
Na, man muss sich an Weihnachten nicht ärgern lassen, nee. Auch nicht für Familie. Ich finde, das ist total wichtig, immer zu sagen.
Voll.
Was ja auch immer so ein Reizthema ist. Weihnachten ist das, was ihr draus macht. Ihr sollt euch das schön machen, das soll gemütlich sein. Esst, was ihr essen möchtet, trinkt, was ihr trinken möchtet. Ihr könnt im Januar auch Sport machen.
Richtig.
Die Woche ist jetzt auch egal. Ernährungscoach Mio.
So ist es.
Also insofern, wir wünschen euch aus dem Hause Mio ein wunderschönes Weihnachtsfest. Keine Sorge, ihr hört uns nächste Woche mit dem großen Jahresrückblick mit Günther Jauch. Und Markus Lanz, alle sind sie da für den Mio-Jahresrückblick, weil es ist viel passiert. Und wir hoffen jetzt erstmal, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest habt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch für alle eure schönen Weihnachtsbestellungen auch, die ihr hoffentlich alle noch zeitig bekommen habt. Und hören uns nächste Woche, wenn ihr dann das Fondue vorbereitet.
Richtig, im Fresskoma. Bis dahin, dann. Schöne Tschüss. Festtage.
To make it look easy, to make it look easy, easy, easy.
Diese Folge Modus Mio wurde euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment.